SRF 1.
SRF 1 Forum.
Eins der allerwichtigsten und auch kontroversesten Politthemen der letzten paar Jahre ist die Flüchtlingskrise oder die Thematik, um es wertfreier formulieren. Das gilt nicht nur für unser Land, sondern für fast alle Länder im Westen, wo viele Flüchtlinge hinwollen, wie auch in den krisengeschüttelten Ländern, wo so viele wollen verlassen. Das hat sich auch am SRF-Korrespondententag Anfang Juni gezeigt, wo unsere Männer und Frauen aus fernen Ländern für einen Tag in die Schweiz gekommen sind, um von ihrem Alltag und der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Situation ihrer Wahlheimat zu erzählen. Wie die afrikanischen Länder mit Flüchtlingen umgehen, weil die meisten Flüchtlinge bleiben auf ihrem eigenen Kontinent, was für langjährige Erfahrungen man im Nahen Osten hat und warum Australien mit Bootsflüchtlingen ganz anders umgeht als zum Beispiel Italien, das gehören Sie unserem Forum im Sommer zum Thema Flüchtling weltweit. Am Mikrofon Mike Lamar. Sie hören die SRF 1 mit Forum im Sommer. Den ganzen Sommer durch mit Eindrücken aus fernen Ländern und mit der Lebensrealität dort. So wie es vor wenigen Wochen unsere Auslandkorrespondentinnen und Korrespondenten am Korrespondententag erzählt haben. Und es gibt allweg nur wenige Länder auf dieser Welt, wo Flüchtlinge überhaupt kein Thema wären. Sechs, weil viele von ihnen in diese Länder wollen. Sechs, weil die Herkunftsländer so unzählige junge Menschen verlieren. Schätzungsweise 60 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht, so viel wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Der Patrick Wülser, der als Afrika-Korrespondent in Kenia lebt, er hat unserer Redaktorin Christine Hubacher erzählt, wie afrikanische Länder mit Flüchtlingen umgehen.
Flucht und Migration ist in Afrika ein Alltagsthema und mich wundert sich, dass wir Europäerinnen und Europäer aus dem so ein riesen Schlagzeilen produzieren. Und dann muss man wissen, dass die Mehrheit von den afrikanischen Flüchtlingen, also über 80%, bleiben in Afrika und kommen gar nicht nach Europa. Das ist eine Minderheit. Das ist ein sehr ein anstrengender Weg, zu uns zu kommen. Und Flüchten gehört zum Alltag. Bürgerkriege, Wahlen, wo es Unruhen gibt, Dürrinnen, also Klimaflüchtlinge. Und dann packt man seine Sachen und geht. Und es ist normal, dass in einem Jahr Kenianer an der Grenze nach Uganda müssen flüchten. Im nächsten Jahr sind vielleicht Wahlen in Uganda. Dann flüchtet man nach Kenia und geht dann wieder zurück. Also aktuell wäre in Burundi so ein Beispiel. Es gibt in Burundi Flüchtlingslager aus Tansania, aus dem Ostkongo. Aber jetzt ist es in Burundi Bürgerkrieg. Dann geht man in Ostkongo oder nach Tansania. Und das ist schon eine ganz andere Gastfreundschaft. Das ist nicht einfach die ideale Welt, was man... Aber es ist normal, dass man Leuten hilft. Dass ich war in Nigeria bei Familien, wo 80 Familienmitglieder im Hof hocken, die aus dem Norden sind geflüchtet. Der Familienvater hat nicht gewusst, wie er die Leute ernähren soll, aber es wäre ihm sicher nicht in den Sinn gekommen, die Leute wegzuschicken.
Und noch ein Wort zu Kenia, Flüchtlingslager in Kenia.
Also das sind Leute, die in den letzten 25 Jahren sind aus Somalia geflüchtet. Es sind zwei Flüchtlingslager, das grösste ist Dadaab. Das ist so gross wie die Stadt Zürich. Dort sind Leute, die sind dort auf die Welt gekommen. Also die leben seit 20 Jahren dort. Die können zurzeit auch nicht zurück. Also Somalia ist ein gescheiterter Staat, eine Ruine, eigentlich nur noch eine geografische Hülle. Und das ist klar, also wenn ein armes Land wie Kenia so viele Flüchtlinge hat, und die sind nicht nur mit diesem Lager abgeschoben, die leben auch 100'000, leben in Nairobi, in Isli, in einem Quartier. Und durch den Terror, der kommt aus Somalia, Al-Shabaab, ist jeder Somalier unterdessen durch die Regierung, das ist auch Politik, unter Generalverdacht. Und da gibt es jetzt auch das Gefühl, die wollen wir loswerden. Und die Regierung hat jetzt sehr populistisch und einfach gefunden, wenn wir das Lager schließen, wenn wir die alle quasi mit Lastwagen, mit dem Packer zurückschaufeln, dann sind wir das nachher los. Und das ist natürlich dumm. Es gibt klar Beweise, Hinweise, dass durch die Lager auch Terroristen geschleust werden. Aber das sind nicht einfach 400'000 Leute nachher als Terroristen. Aber man macht es sich ein bisschen einfach.
Gibt es also in Kenia eine Zivilgesellschaft, die sagt, der Umgang, eben, dass man jetzt die grossen Flüchtlingslager schliessen will, das kann ja nicht sein?
Das gibt es. Das ist eine kleine Zivilgesellschaft. Das ist nicht so, dass Kenianer weniger Herz haben und sich weniger um das kümmern. Ich kann mich besinnen, als ich vor 5 Jahren zuerst mal in Dadaab war, hat man in Nairobi Schuhe gesammelt. Also Leute, arme Leute haben Schuhe gesammelt für die Flüchtlinge dort in Dadaab. Aber man muss sehen, also Kenianer oder die Mehrheit der Kenianerinnen und Kenianer muss alltag überlegen, wie füttere ich meine Kinder am Abend? Wie kann ich die Schulgeld zahlen? Wenn man ins Spital kommt und kein Geld hat, ist die Chance gross, dass man vor dem Spital stirbt. Und solche Leute haben natürlich weniger Kapazitäten, sich um Politik zu kümmern oder eben um Flüchtlinge.
Der Patrick Wülser über die Situation von Flüchtlingen und den Umgang mit ihnen in Afrika. Wie man im Nahoststaat Libanon wiederum versucht, Flüchtlingslager zu vermeiden, gerade als nächstes hier auf SRF 1.
De nouvelles musiques.
Céline Dion auf SRF 1. Flüchtling weltweit, das Thema heute in unserer Serie «Forum im Sommer», wo unsere Auslandkorrespondenten und Korrespondentinnen von ihrem Arbeitsort in der Ferne erzählen. Flüchtlingslager zu Kenia, so gross wie die Stadt Zürich, davon hat Patrick Wülser vorhin berichtet und auch, dass es Überlegungen gibt, die Lager einfach zu schliessen, in der Hoffnung, dass dann sich die Situation irgendwie verbessern. Im Libanon, ein Nahoststaat, ein Viertel so gross wie die Schweiz, verfolgt man eine andere Strategie. Das Land, das in den letzten Jahrzehnten selber Bürgerkrieg und Krise erlebt hat, ist mittlerweile ein Zufluchtsort für fast eine halbe Million kurdische, syrische, irakische und palästinensische Flüchtlinge. Trotzdem oder gerade darum will man im Libanon, gemäss unserem Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann, Flüchtlingslager von Anfang weg vermeiden.
Flüchtlinge sind überall im Libanon. Und zwar schon aus politischen Gründen hat der Libanon entschieden, anders als Jordanien zum Beispiel oder Türkei, dass es keine grossen Flüchtlingslager darf geben. Das verkompliziert für die Flüchtlingsbetreuung, die internationale Hilfswerke, wo sehr viel effizienter natürlich können die grossen Lager diesen Flüchtlingen Hilfe geben. Die müssen jetzt im ganzen Land an buchstäblich tausenden Orten Flüchtlinge aufspüren, identifizieren. Das war gerade am Anfang der Krise eine riesen Arbeit, herauszufinden, in welchem Bretterverschlag, irgendwie in welcher Garage, in welchem halbfertigen Haus da wer untergekommen ist, wie man die erreichen kann, wie man allenfalls kann Organisationen auch so machen, dass die irgendjemanden von verschiedenen so einzelnen Punkten zentralen Ort haben, wo sie Sachen überkommen können und so. Das ist das Markante im Libanon, ist wirklich, dass überall einfach in der Stadt, aber auch auf dem Land irgendwie ist das, sichert das wie ein. Also die Flüchtlinge, weil sie auch ja sehr, sehr eng verwandt sind und optisch auch nicht unbedingt gerade aufgefallen, sieht man sie vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber immer wenn man dann ein bisschen rumfährt oder rumläuft in einer Stadt, sieht man, ah, da ist ein halbfertiges Haus, ein Haus, das im Bau ist und da ist Wäsche, die raushängt und so. Und dann sieht man, aha, da ist eine ganze Gruppe von Flüchtlingen, wo jetzt das gewählt hat, also ihre provisorische und häufig sehr prekäre Unterkunft natürlich. Und im Libanon, es kann kalt werden, in der Höhe, in den Bergen gibt es Schnee im Winter und es gibt auch massive Regen zum Beispiel in den Übergangszeiten. Das ist sehr schwierig irgendwie. Und nachher gibt es so eine Art kleinere Lager, sie sagen da mal nicht Lager, weil man eben den Begriff vermeiden will, aber wo dann ein paar hundert Leute vielleicht oder ein paar tausend im Extremfall, namentlich in der BK-Ebene, in der Hochebene ist das, zusammen kommen häufig ein halbes Dorf, das sich dort versammelt hat und dort dann so bis zwischen Zelt und Plastikverschläge irgendwie leben unter wirklich sehr schwierigen Bedingungen. Das sieht man immer wieder mal auch dann, wenn man umreisen, ah, schau, jetzt da ist wieder so ein Settlement, sagen sie dem, weil es nicht auf Lager heissen.
Der Philipp Scholkmann über Settlements für Flüchtlinge im Libanon. Noch viel, viel energischer geht man wiederum zu Australien mit Flüchtlingen, vor allem mit Bootsflüchtlingen um. Warum man dort von einer hundertprozentigen Abwehrpolitik kann reden, gerade nach Simon & Garfunkel.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound. Silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. The sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
SRF 1 am Donnerstagabend mit Forum im Sommer. Heute mit dem im wahrsten Sinn vom Wort weltbewegenden Thema Flüchtling. Im Rahmen von unserem Korrespondententag im Juni hat Philipp Scholkmann geschildert, wie man im Libanon mit den Hunderttausenden von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, vor allem Syrien und der weiteren Umgebung, umgeht. Möglichst nicht mit Flüchtlingslager falsche Willkommenssignale senden, ist die Devise. Definitiv keine Willkommenskultur für Flüchtlinge pflegt man in Australien. Wer die australische Flüchtlingspolitik als streng bezeichnet, der untertreibt krass. Unser Mann Down Under, der Urs Welterlin, erklärt im Gespräch mit der Christine Hubacher, warum Australien von Menschenrechtsorganisationen dermassen kritisiert wird.
Australien, wie jedes Land, nimmt Flüchtlinge über Donau auf, verschiedene, über 10'000 pro Jahr. Und das ist ganz normal, das ist okay. Was wirklich schwierig wird, ist mit den sogenannten Bootsflüchtlingen, die meistens über Indonesien mit Schiffsboot, mit Hilfe von Menschenschleppern nach Australien kommen. Die werden abgefangen nach der Politik der Australier, dass kein sonniger Flüchtling darf je seinen Fuß auf australischen Boden setzen. Die werden abgefangen und zurückgeschickt. Oder wenn sie abgefangen werden und nicht können zurückgeschickt werden, werden sie in eine Internierungshaft auf eine Insel, und zwar in Papua-Neuguinea und in Nauru, gesteckt unter absolut katastrophalen und menschenunwürdigen Bedingungen. Die meisten von diesen Flüchtlingen kommen aus dem Nahen Osten, Afghanistan, Irak, Iran, und kommen über einen Landweg nach Indonesien und heuern dort sogenannte People Smuggler an, mit dem letzten Geld, das sie noch haben, und versuchen rüberzukommen. Aber die Australier haben die klipp und klare Politik von der Abschreckung. Darum werden auch die Leute in diesen Lager ganz, ganz furchtbar misshandelt. Also da kommt es zu Vergewaltigungen, da kommt es zu, die werden sehr schlecht untergebracht, schlecht behandelt von den Wärtern. Sie werden behandelt wie schlimmer eigentlich als Gefangene, als Strafgefangene, obwohl sich bei der absoluten Mehrheit der Leute um echte Flüchtlinge handelt, traumatisierte Leute aus Kriegsgebieten. Auch Kinder. Es kommt regelmäßig zu Suizidversuchen, selbst Kinder. Mir hat jüngst ein Arzt erzählt, der gesehen hat, dass ein 6-jähriges Mädchen sich mit einer Zeltschnur aufhängen wollte. Also solche Sachen sind gang und gäbe. Über den ganzen Leid auf Befehl von der australischen Regierung eine absolute Geheimhaltung. Leute, die dort arbeiten, Ärzte, Sozialarbeiter, dürfen dazu nichts sagen, sonst droht ihnen 2 Jahre Haft.
Du kannst jetzt etwas darüber sagen, Urs Welterlin. Warum?
Ja, ich bin nicht dort gewesen. Ahnen kommt man auch nicht als Journalist. Aufs Wasser sowieso nicht, auf eins von diesen Booten. Es ist alles tabu für Medien. Also eine unabhängige Berichterstattung ist absolut nicht möglich. Das ist mal das eine. Das andere ist, wenn man zum Beispiel nach Nauru wette, wo ein unabhängiger Staat ist, wo aber von den Australien eben Millionen, insgesamt übrigens 3,3 Milliarden Franken bekommt pro Jahr, um ein paar hundert Flüchtlinge unterzubringen. Das ist Nauru und Papua-Neuguinea zusammen. Die lassen keine Journalisten an. Die erschweren es derart. Natürlich auf keines von den Australiern. Weil eine unabhängige Berichterstattung würde zeigen, wie es dort aussieht. Aber selbst als Journalist hat man keine Chance.
Du hast uns jetzt vorhin von diesen furchtbaren Verhältnissen erzählt. Wie kommst du zu diesen Informationen?
Indem ich mit Leuten rede, die dort waren. Früher konnte ich die zitieren, heute kann ich das nicht mehr. Ich habe jüngst mit einer Anwältin geredet, die gerade dort war, die vor 2 Jahren das erste Mal nach Nauru gegangen ist. Als sie das erste Mal gegangen ist, ist sie nachher zurückgekommen und hat das erste Mal 6 Monate krankheitsbedingten Stressurlaub gebraucht, weil sie kaum verkraften, was sie dort gesehen hat. Mit ihr konnte ich reden, ich konnte sie indirekt zitieren, aber nicht direkt. Sonst hat ihr tatsächlich 2 Jahre Gefängnis tot.
Wie ist denn in der australischen Bevölkerung? Was gibt es dort für eine Stimmung?
Etwas, was mich immer so erschüttert, dass die Politik so gestützt wird von der Bevölkerung. Dass die Politik von der Folter, und das bin nicht ich, der das sagt, das sagen Menschenrechtsorganisationen, dass das der Folter gleichkommt, gestützt wird, obwohl Kinder gequält werden. Und warum ist das so? Ich glaube, die Medien haben einen sehr grossen Einfluss, die das sehr, sehr stark unterstützen. Der Grossteil der Medien in Australien ist sehr, sehr konservativ, ist kontrolliert von Rupert Murdoch, von einem sehr konservativen Medienzar. Und das zeigt sich, indem die Politik eben sehr unterstützt wird. Dazu kommt auch noch etwas Historisches. Und zwar hat Australien fast eine manische Angst vor einer Invasion aus dem Norden. Das wissen Australien, dass da plötzlich all die gelben Horden kommen. Und wenn natürlich die Schiffe, die Boote kommen, und wir reden hier nur von wenigen Booten, da geht es um ein paar tausend Leute pro Jahr, wenn die dann kommen, das sieht natürlich genauso aus wie eine Invasion, obwohl es natürlich nicht ist. Es ist unsinnig. Aber als genau das wird es eigentlich immer wieder porträtiert von der Regierung.
Hast du den Eindruck, irgendetwas fällt sich verändern?
Ich glaube es nicht. Was in Australien eben fehlt, ist eine starke Zivilgesellschaft, die sich gegen das wehrt. Und zwar dominant wehrt, stark wehrt. Weil was wir hier erleben, sagen wir es mal klipp und klar, ist völkerrechtswidrig. Auf verschiedenen Ebenen. Das kann jeder Jurist sagen, dass das gegen, ich weiß nicht, wie viele Gesetze und internationale Abkommen verstoßt. Ich glaube nicht, dass in einem Land wie jetzt die Schweiz, wo sehr, darf ich jetzt mal sagen, gut gebildet, gut ausgebildet ist, eine freie Medien und doch relativ hohe Medienvielfalt und eine kritische Medienlandschaft hat, so etwas könnte passieren. Dass wirklich bewusst Menschen ja, gequält werden. Ich glaube nicht, dass es sich kurzfristig wird ändern wird. Ich glaube, je mehr solche Beispiele ans Tageslicht kommen, so grauenvolle Situationen, wie zum Beispiel die Frau, die vergewaltigt worden ist, auf Nauru und dann schwanger worden ist und sich der Immigrationsminister dann praktisch dagegen gewehrt hat, dass sie nach Australien kommen kann, um eine Abtreibung zu haben. Weil eben das würde dem Prinzip dann widersprechen, dass niemand den Fuß dürfte auf australischen Boden setzen. Solche Sachen wühlen dann die Leute schon langsam auf. Aber das ist ein langer Prozess und man muss immer wissen, die meisten Leute informieren sich aus Boulevardmedien, wo alle im Rupert Murdoch gehören.
Und wo definitiv nicht das Schicksal oder die Interessen der Flüchtlinge auf ihre Fahnen geschrieben haben. Bootsflüchtlinge konsequent abweisen und zurückschicken, wie man das in Australien macht, das macht man in Italien nicht. Im Gegenteil, praktisch täglich kommen dort Boote an oder einmal bootähnliche Gefährte. Wie man in Italien mit Flüchtlingen umgeht und allenfalls mehr Hilfe von anderen europäischen Ländern möchte, im nächsten Teil von unserem heutigen Forum im Sommer.
Took a deep breath in the mirror. He didn't like it when I wore high heels, but I do. Turn the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do. I do. Walked in expecting you'd be late, but you got here early and you stand and wave. I walk to you. You pull my chair out and help me in, and you don't know how nice that is, but I do. And you throw your head back laughing like a little kid. I'm
watched it begin again. You say you never met one girl who had as many James Taylor records as you, but I do. We tell stories and you don't know why. I'm coming off a little shy.
Ungeheuer talentiert, ungeheuer erfolgreich auch Taylor Swift «Begin Again» auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 20.32 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschnen. 2 Kilometer Stau und rund 30 Minuten Wartezeit. Die Einfahrt Göschnen ist nach wie vor gesperrt. Forum im Sommer in dieser Stunde und das Thema Umgang mit Flüchtlingen bei uns immer wieder hitzig und kontrovers behandelt wird, das wissen wir. Wie aber ist es in anderen Ländern von Europa oder auf anderen Kontinenten? Dem gehen wir nach bis am 9. Wir haben die Gelegenheit, am diesjährigen SRF-Korrespondententag beim Schopfpakt Anfang Juni und unsere RedaktorInnen im Ausland zu verschiedenen Aspekten befragt, darunter eben auch zu Flüchtlingen. Kein Bootsflüchtling setzt einen Fuß auf unseren Boden. Das Sex-Motto zu Australien haben wir vorhin gehört. Und von Bootsflüchtlingen kann man in Italien definitiv mehr als ein Lied singen. Tag für Tag tauchen einmal zu Spitzenzeiten Boote vor der italienischen Küste auf. Heillos überfüllte Boote in aller Regel mit Tausenden von Männern, Frauen und Kindern, die für ein Vermögen aus ihrer Sicht den gefährlichen Weg nach Europa auf sich genommen haben. Unsere Redaktorin Romana Kaiser hat den Italien-Korrespondent Franco Battel gefragt, wie die Flüchtlinge und die dramatischen Bilder von ihrer Ankunft in der italienischen Gesellschaft wahrgenommen werden.
Es ist so, dass im Alltag, je nachdem, wo man wohnt, hat man mit Flüchtlingen zu tun. Wenn man zum Beispiel in Sizilien wohnt, in einer von diesen Hafenstädten, Catania zum Beispiel, oder in Kalabrien, Reggio Calabria, da kommen wirklich jeden Tag Flüchtlinge an. Da sieht man auch im Stadtbild sehr viele Flüchtlinge. Aber wenn man irgendwo, ich sage jetzt mal in Norditalien, im Veneto oder im Südtirol ist, dort hat man natürlich fast keine Bezug zu diesen Flüchtlingen. Also das kommt sehr darauf an, wo man ist. Aber es ist natürlich eine riesige Debatte. Es gibt auch Befürchtungen jetzt, oder? Wo man weiss, der Brenner ist zu, man weiss, Richtung Norden ist es schwierig, dass Flüchtlinge weiterkommen. Italien weiss, dass sehr viele jetzt bleiben würden. Und das wissen natürlich die Italienerinnen und Italiener, dass das ein Problem ist, dass Italien selber ist in einer Wirtschaftskrise nach wie vor. Das heisst, es hat jetzt wieder ein leichtes Wachstum eingesetzt, aber es gibt viel zu wenig Arbeitsplätze. Das heisst, Italien wird diesen Flüchtlingen nie können eine Heimat bieten. Und das ist einfach ein Widerspruch. Es kommen so viele Leute in Italien an, aber eigentlich ist das Land nicht in der Lage, diesen Leuten auch Chancen zu bieten. Gleichzeitig ist es sehr schwierig, Rückführungen zu organisieren. Also das ist eine schwierige Situation.
Was haben die Flüchtlinge bei den Italienern für ein Image?
Grundsätzlich sind die Italiener, freuen sich, wenn sie können Flüchtlinge helfen können, die in Seenot geraten sind. Das heisst, die Leute, die eben wirklich im Meer treiben, oft sind sie auch Kinder dabei oder es gibt sogar auch Neugeborene, die in diesen Booten sitzen und wenn die gerettet werden, die werden oft im italienischen Fernsehen gezeigt und das ist immer eine grosse Freude dabei. Also es wird quasi wirklich gefeiert, dass man zum Beispiel dass die italienische Küstenwache können ein Neugeborenes retten. Das ist wirklich fast ein mediales Ereignis. Und dann kommen die an Land und dann muss man sagen, ist es aber auch so, dass dann das mediale Interesse zum Teil auch wieder verloren geht. Also das heisst, wenn man dann diesen Leuten an Land bieten kann und welche Perspektiven das ihnen bieten, das wird selten am Fernsehen thematisiert. Man sieht dann einfach, dass es irgendwelche Leute gibt, die auf der Straße leben oder zum Beispiel die illegalen Erntehelfer im Süden. Das Schicksal wird dann relativ wenig thematisiert. Und da merkt man auch, es ist so zwiespältig. Also Leben retten bis zu einem gewissen Punkt und nachher dann aber auch ein bisschen ausblenden und vergessen. Die Leute sind ja dann gleich, die sind irgendwo in Italien und suchen eigentlich irgendeinen Weg, oder? Und das wird, ich denke, viel zu wenig thematisiert.
Wahrscheinlich, weil dort auch die grössten Probleme drinstecken, oder?
Klar, das ist, ich denke, es ist auch schwierig, Leute aus dem Wasser zu retten. Das ist auch eine Riesenleistung. Aber ich denke, diese Leute dann wirklich, die haben ja einen Traum und die kommen nach Europa, weil sie da ein besseres Leben wollen, oder? Und das natürlich dann zu bieten und zu verwirklichen, das ist dann tatsächlich sehr, sehr schwierig, ja.
Italien als Mittelmeerland sehr direkt von der Flüchtlingsproblematik betroffen, der Franco Battel hat berichtet. Ebenfalls am Meer, aber am anderen Ende von Europa liegt Holland. Warum auch in Amsterdam Flüchtlinge eine Realität sind und wie dort die Integrationsbemühungen aussehen, hören wir schon gleich von der Elsbeth Gugger.
Per la casa per due ore e poi nascosto.
60 Millionen. 60 Millionen Flüchtlinge weltweit. Menschen, die außerhalb ihrer Heimat Schutz, Sicherheit oder ein Einkommen suchen. So viel wie noch nie sind das. Wie das globale Thema andere Länder bewegt, hören wir in dieser Stunde Forum im Sommer hier auf SRF 1. Zum Beispiel, dass in Italien, wo ständig Flüchtlingsboot landet oder strandet, die dramatischen Rettungen zwar die Öffentlichkeit beschäftigen, nicht aber die Debatte rund um die Frage dann von der Integration. Z Holland, wo unsere Korrespondentin Elsbeth Gucker lebt, z Amsterdam zum genau sein, sagt das anders. Im Rahmen vom SRF-Korrespondententreffen in Zürich hat sie aber auch Parallelen gesehen zu Italien. Die Flüchtlinge verschwinden und verschleifen sich nicht einfach, sondern sind einmal in Amsterdam präsent.
Wenn ich in Amsterdam durch den Bahnhof laufe, dann sehe ich ganz viele Leute und dann geht mir durch den Kopf, ist auch jetzt das ohne Flüchtling, ist auch jetzt das ohne Flüchtling, weil es natürlich zum Teil einfach so viel sind, dass die ganzen Asylwege so ein bisschen verstopft sind und dass sie länger müssen warten und sie dürfen nicht arbeiten, am Anfang nicht und ja, dann hocken sie um, weil sie nichts anderes machen können und man sieht es wirklich im Strassenbild und das bewegt die Leute, es ist ein grosses Thema, es wird auch in den Medien extrem viel darüber berichtet und man probiert auch immer zu erklären, wie geht das, wenn sie daher kommen, wie kommen sie daher, was macht man nachher mit ihnen, was passiert mit ihnen. Es ist nicht ein latentes Thema, es ist wirklich ein grosses Thema.
Ich habe vorhin gelesen, dass Holland eines der schärfsten Asylsysteme hat. Ist das so und wie äußert sich das?
Es ist einfach so, es ist ein System, es ist wohl das Gesetz an und für sich ist sehr scharf. Also, es ist eines der schärfsten in Europa, das ist wohl so. Ich glaube, Dänemark ist noch etwas strenger. Aber es geht wirklich darum, dass man probiert, aus dem Gedanken aus ist das Gesetz so entstanden, dass man probiert, diesen Leuten ziemlich früh können sagen, du hast eine Chance, dass du hier kannst bleiben oder du hast keine Chance, dass du hier kannst bleiben. Und darum gibt es ein System, das eigentlich innerhalb von wenige Arbeitstage, also das kann innerhalb von einem Monat sein, wo die Leute wissen, mein Gesuch hat eine Chance oder mein Gesuch hat nicht eine Chance. Im Moment ist es so, dass Flüchtlinge aus Syrien, die werden ganz klar aufgenommen, Flüchtlinge aus Eritrea und Afghanistan, für die ist es wirklich klar, dass sie können bleiben. Es ist die Frage, wie lange, aber das weiss man dann, wenn es dann vielleicht mal Friedensverhandlungen gibt im Fall von Syrien. Bei den anderen, die nordafrikanischen, da kommen auch aus Libyen und so, die haben absolut keine Chance und die werden rückgeführt, insofern, dass das möglich ist. Sehr viel tauchen natürlich auch in die Illegalität ab, werden zu Sans-Papiers. Es ist im Gegensatz zu Deutschland in Holland so, dass relativ wenige Menschen aus Osteuropa kommen, also Mazedonien und so, was man alles gesehen hat in Deutschland. Das passiert in Holland nicht. Warum, das weiss man eigentlich nicht, das ist einfach so. Und in dem Sinn, nehmen sie im Moment relativ viel auf, aber das hat eben damit zu tun, dass sehr viel aus Syrien kommen, hauptsächlich. Und ihr Gesetz basiert wirklich darauf, man will Geschwindigkeit bieten. Man will nicht, wie vorher, dass die Leute jahrelang im Asylbewerberheim sind und vielleicht nach irgendwie anderthalb, zwei Jahren zu Gehör bekommen. Nein, du hast eigentlich gar keine Chance.
In die Richtung, die wir jetzt in der Schweiz auch gehen, oder?
Die Schweiz lehnt sich ja zum Teil an das holländische System, wie das auch andere europäische Länder machen.
Elsbeth Gucker im Gespräch mit Romana Kaiser über die Flüchtlings- und Asylpolitik in Holland. Ein Stück weit ein Vorbild für den Schweizer Lösungsansatz. Soweit die heutige Folge von unserer Serie «Forum im Sommer» über die Flüchtlingspolitik und die Situation der Flüchtlinge in verschiedenen Ländern aus Sicht von der SRF-Ausland-Korrespondentinnen und Korrespondenten.
SRF 1 Forum.
Jesse calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? Jesse, you always do this.
every time I get back on my feet. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. She asked me how the cat's been. I say, Moses, he's just fine. But he used to think about you all the time. We finally took your pictures down off the wall. Jesse, how do you always seem to know just when to call? She says, get your stuff together, bring Mose and drive real fast. And I listen to her promise. I swear to God this time it's gonna last. Your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. I love you in the sunshine. Lay you down in the warm white sand. And who knows, maybe this time things will turn out just the way you planned. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.